Horst.
Simon, Horst. Mensch, wie sieht's aus?
Eigentlich ganz gut, ich bin entspannt. Ja, wir hatten auch eine Woche frei eigentlich, ne? Wir haben eine Konserve einfach reingeschmissen, so kann man sagen.
Ja, absolut. Ich meine, du hattest keine Zeit, du warst ja bei Dreharbeiten, ich auch. Und wir waren froh, dass wir diese Bond-Folge auf Halde hatten, denn da konnten wir jetzt mal eine Woche überbrücken, ne?
So war's. Und naja, da war ja auch ein Cliffhanger, ne? Wir haben ja mittendrin aufgehört in der Bond-Chronologie. Wie es wohl weitergeht.
Meinst du, die Leute fragen sich jetzt alle, was war der James-Bond-Film, der nach Der Spion, der mich liebte, kam? Oh Gott, ich muss die nächste Folge abwarten, um das zu erfahren.
Ich will vor allem nicht wissen, wie viel Fehler da drin waren, wenn man sowas irgendwann im März oder so aufnimmt. Wir haben es einfach rausgehauen und nach uns die Sintflut.
Ich habe die Folge jetzt nicht nochmal gesehen, gehört. Also ich habe sie zuletzt aufgenommen und ich weiß nicht, du hast sie ja wahrscheinlich nochmal bearbeitet irgendwie. War die gut?
Kein bisschen.
Nee, kein bisschen.
Vor einem halben Jahr. Keine Ahnung, ob die gut war. Ich hab's vergessen. Ich hoffe. Es kamen keine Reklamationen. Hoffen wir das Beste.
Naja. Irgendwie lief's ja. Es fühlte sich keiner beleidigt, insofern.
Schade.
Muss es wohl okay sein. Aber es war ein Ereignis in diesem Herbst und deswegen haben wir heute eine Folge, wo wir einfach über so ein paar aktuelle Sachen widersprechen. Eine Sache, die eben so passiert ist, dass dann eben auch mal ein Engpass vorkommt. Was hast du denn eigentlich gedreht? Ich habe nur immer diese Fotos gesehen, die du mir geschickt hast, oder darfst du darüber nicht reden?
Doch, ich glaube schon. Es war total abgefahren. Und zwar ist es ein Bekannter von mir, das ist der Max. Und das ist einer der Top 10 Gamer aus Deutschland. Er nennt sich auch Hanno, aka Hand of Blood. Und der hat sich mit einer Produktionsfirma zusammengetan und mit einem Sponsor und wollte einfach mal was Echtes drehen mit einem Tank, mit einem Panzer. Und das ist ihm gelungen. Das hat er auf die Beine gestellt am Wochenende. Wir haben am Wochenende im Harz einen Kriegsfilm gedreht.
Alter.
Und er hat dann so seine Buddies dabei. Er hat auch schon irgendwie eine eigene Firma und eine Agentur mit Gamern und so. Und das ist gar nicht so fachchinesisch. Also ich habe da ja ein bisschen Einblick bekommen und so. Und das ist eine geile Truppe, wie die miteinander harmonieren, was die machen, deren kreativer Output. Und es hat natürlich total Bock gemacht, weil die alle deutlich jünger sind. Die sind alle so 27, 28 und denen so zuzugucken, wie die ticken. Und ich habe denen dann auch Operation Dance Sensation geschickt. Und dann war er natürlich auch so total erstaunt. So, was? Hä? Ihr habt sowas auch schon mal gemacht? Okay, ja, abgefahren. Ja, den Trailer hatten wir schon geguckt. Und naja, dann waren wir da im Harz. Es war sehr kühl. Und er hatte da einen Panzer stehen. Ja, und der Panzer fuhr und alles.
Krass.
Und naja, das Ergebnis wird nicht lange auf sich warten lassen, weil er hat wohl einige Schnitttage. Ich glaube, die ballern auch ordentlich was in die Post. Aber es gab auch echte Mündungsfeuer und so Sachen, die wir uns geträumt haben. Das war aber anstrengend. Boah, ging das auf die Ohren.
Ach, war richtig laut oder was? Ach du Scheiße.
Ja, die Knarre, die ich hatte, also ich wurde so ein bisschen wie Elder Statesman behandelt, was mir auch sehr gut gefallen hatte. Ich hatte so ein Snipergewehr. Boah, das geballert. Oh, das war wirklich, wirklich laut. Der Panzer hat auch geschossen, dreimal. Ein Schuss, 200 Euro.
Ach du meine Güte.
Ja. Und dann hatten die sich so ein paar Szenen überlegt, die waren auch tatsächlich sehr witzig. Zu brutal durfte es nicht sein. Dann verhängt YouTube direkt Werbeverbot.
Echt? Ich dachte mal, YouTube ist das ja total scheißegal, wie brutal das ist. Hauptsache keine Hupen.
Nee, ist nicht. Und die hatten da so ihren eigenen Comedy-Style und so. Und ich hoffe, da natürlich gut reinzupassen auf eine Art. Hat mich natürlich gefreut, da so mit aufgenommen zu werden in die Crew. Und na, wie gesagt, also die haben einige Schnitttage, aber dann wird das schon recht bald bei YouTube veröffentlicht. Ich bin sehr gespannt. Also die hatten auch eine Red und haben echt fett gefilmt.
Hammer. Und so blutige Einschüsse vor Ort gemacht oder werden die dann digital gemacht?
Ich weiß nicht, wie blutig sie es machen.
Ja, sie wollen es ja nicht so blutig machen, okay.
Ja, es geht denen da nicht ums Geld, es geht denen nicht um die YouTube-Einnahmen. Das weiß ich gar nicht so genau, wie sie das vorhaben. Es wurde ein bisschen geballert. Sie haben schon auch mal so einen Mafia-Teil gedreht vor 4 Jahren. Das ist sehr blutig geworden. Hier war es, ja, es war in erster Linie witzig. Mhm. Ne? Und dann war da natürlich auch der Panzer. Und ja, sie hatten, ja, mehr kann ich, glaube ich, gar nicht verraten. Nee. Und das war auch geil. Im Harz haben wir ja gedreht, ne, habe ich ja schon gesagt. Und bei so einem Museum, da war so das Set, das war auch sehr geil alles, sehr, sehr authentisch. Da standen auch mehrere Panzer rum und so, das war ganz wunderbar. Und der Eigentümer von dem Museum hat schön alles fotografiert und alles da dem Käseblatt aus dem Ort brühwarm erzählt. Und die Fotos mitgegeben. Ich bin auch in so einem Käseblatt eben aufgetaucht. Ich kriege dann den Google Alert mit ihm, so ein Privatfoto, bin ich Volkes Stimme oder ich weiß nicht, wie es dann da heißt im Osten. Es ist, also ich bin hinten rüber gefallen. Also der Style, Welcome to Harz. Also ist das jetzt, oder ist das, weil wir als Medienprofis hier unterhalten, ist das jetzt irgendwie sowas, was nicht klar ist? Ich meine, man kann doch nicht irgendwie so ein Filmteam fotografieren, wie man will, inklusive Darsteller, und das da so ein Käseblättchen zuschustern. Ist das den Leuten neu? Im Harz offensichtlich, ja, du, da kann man ganz eigennützig auf die Kacke hauen.
Ich hatte die Erfahrung letztes Jahr in Thüringen, wo wir im Wahlkampf waren. Ja, Lutz führte ein Interview mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten, und das wurde die ganze Zeit mitgefilmt von so einem Vogel von einer Lokalzeitung. Und da will man ja auch nicht irgendwie so wirsch sein und sagen, hören Sie mal, wir sind hier vom ZDF und so, lassen Sie das, ne? Will man ja nicht. Man will ja nicht arrogant sein. Man denkt ja an das Gute im Menschen. Und was passiert? Der Typ stellt das komplette Interview online. Komplett irgendwie 15 Minuten am Stück, direkt nach dem Dreh hochgeblasen. War dann natürlich irgendwie nicht mehr verwertbar, weil einfach schon veröffentlicht und natürlich so ungeschnitten rausgehauen. Es war total ärgerlich. Es war super ärgerlich. Was willst du da machen? Und das war dann auch halt Pößneck war das, glaube ich, in Pößneck. Ja, so ein Lokal, so ein Lokaltyp, und der zerstört uns dann, zerschreddet uns da.
Ätzend.
Boah, ärgerlich. Ich hatte jetzt übrigens auch einen Dreh gestern mit dem Laurent Omansieg, der auch, kennst du diese Doku, wo ich mal teilgenommen habe? Planet of the Tapes.
Hört sich gut an.
Ja, da erzählen einfach Leute über das Zeitalter der VHS-Kassette sozusagen und wie man in Videotheken gegangen ist und was weiß ich was. Ja, und die bringen jetzt tatsächlich eine riesen Edition raus mit allen Neverhorst-Filmen, mit unseren alten Trash-Klamotten. Oh. Und da habe ich ihn irgendwie angerufen und habe gesagt, wie sieht's aus, soll ich dir mal die Festplatte fertig machen? Also das meiste habe ich da schon drauf kopiert und so, soll ich dir die mal geben? Da meinte er, ja, ich würde aber gerne eine Dokumentation drehen nochmal mit dir, vielleicht so die Drehorte damals und heute. Und da sind wir dann einen Tag wirklich komplett durch die Gegend gefahren und haben da, ja, weißt du, Tanklager,
so.
Schrottplatz und die ganzen Sachen haben wir dann so abgeklappert so. Und noch viele Sachen mehr, und das war irgendwie ganz nett. Und irgendwie nächstes Jahr soll die Box erscheinen. Ist jetzt schon ein bisschen sehr früh Werbung, aber bis dahin habt ihr das ja alle wieder vergessen. Dann müssen wir die Werbung wieder wiederholen.
Ja, voll cool.
Nee, das war cool. Ja, deswegen, das war so die letzte Woche. Dann hatte ich noch einen Dreh in der Partyzone von...
Du warst hier, ne? Du warst in
Berlin,
ne?
Ja, genau.
Neukölln, 450 neue Fälle.
Für die heute...
Also auch wahrscheinlich, haben sie schon wieder getoppt längst.
Ich bin da nur mit Maske rumgerannt und das Ziel war irgendwie der letzte Abend sozusagen der Partyszene vor der Sperrstunde. Und... Ja, das war aber wirklich ein totaler Reinfall, weil es hat einfach gepisst. Und es war einfach keine Partyszene draußen. Es waren einfach keine Hipster unterwegs.
Oh.
Es war total scheiße. Also wir rannten da wirklich total frierend mit der Kamera. Ich habe immer noch den Schirm darüber gehalten bei unserem Kameramann Torben. Und es war irgendwie totaler Mist. Und den Kollegen, der zusammengeschlagen wurde, den habe ich auch wieder getroffen. Der hat irgendwie... zwei Finger, wo kein Gefühl drin ist.
Oh.
Das ist total ätzend. Ja, ja, der ist ätzend. Und der meint, es würde ihn total beeinträchtigen bei der Arbeit.
Das ist ja schrecklich zu hören. Aber sag mal, wart ihr denn nicht Also Neukölln, ja, also an den Clubs sind dann schon Schlangen, zum Beispiel Sisyphos oder da hinten raus auch hier, wie heißt es, schöne Weide auf der linken Seite. Da muss man so ein bisschen rumfahren. Die Clubs sind alle.
Ja, wir sind rumgefahren. Wir waren in diversen Dings, aber irgendwie hatten da kein Glück. Wir waren an Wrangelkiez und theoretisch war das auch voll. Aber du hast dann auch das Pech, dass die einen dann nur reden dann nur Englisch und wollen nicht. Dann der Berliner als solches findet es auch nicht cool, dann irgendwie mit dem ZDF zu quatschen. Und,
nein. das kann ich mir vorstellen.
Und es waren Leute da, ja. Aber sie standen dann unter diesen, Dächern. Es war ein Flop. Genau. Und vor allem ist es auch immer schön, von wegen so rumfahren. Du fährst mit dem Wagen und du findest keinen Parkplatz und musst dann im strömenden Regen mit der Kamera noch wieder eine Viertelstunde lang hinlatschen, bis du da bist, wo du willst. Also es war ein Tag mit vielen Überstunden. Tatsächlich sowieso schon.
Und Olli Welke hat nicht so eine Knallermatz angeliefert bekommen, zu Hause in Mülheim.
Ja, ach nee, das war ja irgendwie alles, das war easy peasy, weil das, wir haben mit einer neuen Kollegin gedreht und die war wirklich sehr lustig und sehr toll und so. Und dann ist das einfach, manchmal läuft es halt nicht so gut. Mal läuft es gut, mal läuft es nicht so gut und da lief, das haben wir ja schon.
Jedenfalls
das,
keine Arschgeigen, die euch überfallen.
Das haben wir denen vorher schon gesagt, dass wir halt, wir haben es trotzdem geschnitten und es ist eigentlich ganz schön geworden, aber irgendwie ja. Aber die Abnahme war lustig. Es ist ja immer so, dass man dann so eine Heute-Show-Matz fertig macht und dann kommt ja der Chef dann irgendwann und sagt dann seine Meinung dazu. Und das ist der Moment, wo alle immer total nervös sind und oh Gott, was wird er sagen, was wird er sagen?
Wie
was
wird woanders
dann,
auch.
Ne? Wie woanders auch, ein ganz normales Szenario. Und diesmal hatte ich aber meine Tochter dabei, weil ich war extra am Tag nach dem Schnitt noch vorbeigekommen, um so ein bisschen drüber zu quatschen und so, auch mit den neuen Kollegen und so, um das mal so ein bisschen zu bequatschen. Und deswegen war ich dabei. Und Greti war auch dabei. Und dann kommt Olli Welke rein. Und in dem Moment, wo wir dann praktisch ihm die Matz zeigen wollen und wollen die Matz einstarten, sagt Greti einfach so, Papa, komm, abhauen. Wir hauen ab, ist langweilig hier. Und Olli Welke sagt sofort so, ja, den Reflex kann ich verstehen, ey, das kann ich voll nachempfinden. Das sehe ich ganz genauso, sagt er zu Greta.
Kann man auch dazu noch erwähnen, dass wir 3 oder 4 Stunden wieder im Publikum saßen beim Comedy-Preis und die einzige Person, die aber in der Glotze zu sehen war, war deine Tochter Greta.
Stimmt, Greta war zu sehen. Was war das nochmal?
Irgendwie bei Luke im Hintergrund.
Ach, jetzt weiß ich es noch. Ja. Und, bei Luke, die Schule und ich, da sie war zu sehen. Ja. Nur so Next Generation. Next Generation.
Ich sag dir, ja. Ich habe mit der Next Generation im Wald geschossen. Ja, und ja. Tilo, bist du bei Telegram?
Bist du irre, ey? Nein, auf gar keinen Fall. Obwohl, da gibt es wahrscheinlich auch normale Menschen, ne?
Ganz viele sind normal, so fing das ja an, ne? WhatsApp klaut ja die ganzen Daten. Und Telegram ist die einzige sichere Kommunikation. Aha, fanden Terroristen auch interessant, nicht? Die ganzen Arschlöcher dieser Welt quatschen ganz gern über Telegram. Und bei WhatsApp, Facebook, da hat man ja noch so ein bisschen Bezug. Bei Telegram ist das ja glücklicherweise nicht so, weil irgendwelche dubiosen Russen das initiiert haben und dafür verantwortlich sind. Also bei Telegram tummelt sich der Abschaum dieser Welt. Darf man das sagen? Ja, denn...
Also in dem Fall bin ich da ganz bei dir. Ich habe ja wenig Sympathie für das Volk.
Wer menschenverachtenden Ideologien nacheifert, ist irgendwie auch nicht so ganz im Hier und Jetzt. Naja gut, also...
Würde ich auch mal sagen.
Ich habe die App auf jeden Fall eine Zeit lang auch links liegen lassen, weil ein so ein Kumpel auch irgendwie auch weg war, der die immer benutzt hatte. Und... naja, seit ein paar Tagen hat natürlich der Wendler da mehrere Accounts. Es gibt da die Wendler-Gruppe. Übrigens,
Eva, mehrere?
Hat er alles. Der ist auch hohl. Der ist ein Dämelack, dieser Typ, ne? Naja, egal. Ich will ihn ja nicht beleidigen. Sachliche Auseinandersetzung.
Doch, pass auf, ich weiß aus der Branche, Wir sind ihm einmal kurz begegnet, da konnte man sich kein Urteil fällen. Aber aus der Branche weiß ich von allen, die mit ihm gearbeitet haben, er ist sehr, 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 sehr nett, aber sehr, 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 sehr dumm. Jetzt sagen alle, er hätte wirklich nichts in der Birne. Es wäre dramatisch.
Aber
all diese Sachen sind echt, wo er aus dem Dschungelcamp raus ist und wollte wieder rein mit seinem Video. Alles echt, da ist nichts getürkt.
Aber
das ist die Hohlheit, die er besitzt. Das ist so.
Er ist uns in einer Sache voraus. Er liebt sich selbst. Er liebt sich selbst ja. Den ganzen Tag.
Davon hätte man gern mal ein bisschen mehr ab von dieser Einstellung.
Diese Narzissten unserer Zeit, ne? Er ist ja auch wieder so einer. Naja.
Er hat sich die ganze Nacht von Attila voll quatschen lassen, ne? Mit der Scheiße da.
Sie kennen sich von Let's Dance.
Ja, also eine Nacht reicht und Wendler ist umgekrempelt. Auf die auf die andere Seite gewechselt, der Schwachmaten.
Ja, ja, ja. Wie sagen die immer, der Aufgewachten? Wie auch immer.
Ja, ja, wir sind die Schlafschafe.
Ja, die sind aufgewacht. Richtig, wir sind die Schlafschafe. Naja, und seitdem habe ich echt jeden Tag vor Telegram gehangen und habe mir das reingezogen. Und er hatte von jetzt auf gleich 3 verifizierte Accounts. So viel zum Thema Seriosität und Telegram. Und dann war meine Lieblingssprachnachricht war der Wendler, der so sagte, also hier ist Michael Wendler und ja, es gibt jetzt so mehrere Accounts, aber der einzig wahre Account, also der echte, der ist, das ist Michael Wendler offiziell. Michael Wendler offiziell. Ja, er konnte einfach nicht.
Ist das Französisch?
Er konnte einfach nicht official aussprechen.
Offiziell.
Er konnte nicht official aussprechen.
Ja, ja, aber dann, das C ist das weiche Z. Das wusste er nicht.
Dann mit dem C, ne?
Ja, also Moment, in dem Moment, wo du zu Telegram bist, haben direkt alle Witzbolde sich dann so einen Kanal gegründet, um das abzufischen. Und er guckt und sieht, oh, da gibt es ja schon ganz viele Wendler-Kanäle oder was. Und die Russen
verifizieren Tag und Nacht. Da wird schon der richtige Kanal dabei sein. Das blaue Häkchen gilt ja als Statussymbol unserer Zeit. Ne? Du bist ja dann...
Ist das da bei Telegram denn auch?
Ja, wie gesagt, also das meine ich mit verifizierter Account.
Okay, gut. Inflationär. Er hat bei Telegram...
3.
Ja, okay,
3.
Gut.
Er hat 3
mit Blau?
Er hat 3 von Telegram verifizierte Identitäten.
Oh.
Und das finde ich gut, weil das ist 3-mal wahrer, 3-mal echter auch. Also genau
da. Was hat er, beackert er da verschiedene Themen? Bei auf dem einen Kanal Schlagermusik, auf dem anderen QAnon oder QAnon oder wie die Scheiße aussieht und auf dem dritten irgendwie ist es ein Friendship with Attila oder was oder ist es Interesse an 20-jährigen Tussis oder was sind seine Themen dann? Also die 3 Kanäle, unterscheiden die sich thematisch? Das ist meine Frage.
Habe ich mich natürlich auch gefragt. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt und man kann sagen, auch entsprechend vorbereitet für diesen Podcast. Und bin jetzt hier bereit, den Service für den Zuschauer zu liefern. Denn das ist
Du bist einiges. Sozusagen der Experte hier heute Abend. Wir schalten rüber zur Experte Simon Gose-Johann. Wie ist das jetzt mit dem Wendler bei Telegram?
Was da in diesen Kanälen sich abspielt. Also diese Fake-Accounts, der eine hat, glaube ich, nur 3 Einträge. Das war's. Der andere weiß ich nicht. Und der echte Account, also die schrieben dann in der Presse irgendwie schon 50.000 Subscriber. Ich kann da irgendwie nur so 18.000 sehen. Weiß ich auch nicht. Also ich finde jetzt die Aufmerksamkeit überschaubar. Aber natürlich sind das viele Leute, die die Wahrheit wissen und bald alles ändern werden. Ja, also tatsächlich waren die Beiträge vom Wendler selbst sehr lustig, ja, fand ich einfach. Denn das hat mich schon beschäftigt, wie er gekippt ist. Aber dazu können wir gleich nochmal sprechen. Wir sind ja gerade beim Channel.
Aber du bist nicht geneigt, ihm zu glauben.
Ja, also ist vielleicht was dran. Also mein Lieblings...
Also argumentativ hat er dich schon auf jeden Fall so ein bisschen berührt.
Ja, also ich glaube auch, dass da irgendwer im Hintergrund, da geht irgendwas nicht mit richtigen Dingen rechnen.
Irgendwas?
Also ich habe den, jetzt fasel ich so lange rum, ich habe den Telegram-Channel schnell erklärt. Nur eins noch, dieser eine Wortbeitrag, der gefiel mir so gut, da hat der Wendler gesagt, Leute, glaubt ihr ernsthaft, ich bin jetzt weg vom Fenster? Ey, wacht auf, ich bin der Wendler. Ich werde immer wieder kommen. Ich werde immer wiederkommen. Ich freue mich, wenn es irgendwelche Klagen gibt. Ich freue mich auf diese Prozesse, denn ich bin der Wendler. Diese Selbstherrlichkeit, ne? Okay, das war ein lustiger Eintrag. Dann hat er hier und da auch noch, das fand ich auch, halt, Tilo, den muss ich auch noch, das ist mein Lieblingszitat of all. Wendler hat nämlich den Durchblick, und zwar ist Folgendes der Fall: In Amerika ist noch mehr Demokratie als in Deutschland, ne?
Ja, aber, das hat er ja gesagt. Er will ja auch nie wiederkommen.
Er will nie wiederkommen, aber auch nur da, wo die Republikaner regieren. Denn da ist das alle nicht so mit der Maskenpflicht und so. Und in den demokratischen Dingen, da ist schon ziemlich extrem, ne? Deutschland ist ja Demokratie mehr. Jetzt hat er sich hinreißen lassen zu diesem fantastischen Zitat: Amerika ist das Leuchtfeuer der Demokratie. Darauf antwortet Xavier: Das Leuchtfeuer der Welt wird Deutschland sein. Amerika geht mit wehenden Fahnen unter. Traurig, aber wahr. Also, ich möchte mal vorsichtig formuliert sagen, das sind doch zwei recht konträre Meinungen über die Zukunft der Welt, aber trotzdem, sie sind eine Einheit, und das ist ja schön. Diese Musiker haben sich zusammengefunden, denn ansonsten hat der Wendler eigentlich nichts zu sagen. Es ist wie in diesen anderen Belangen auch, der ist einfach nicht wirklich eine nennbare Größe, was irgendwas angeht, und er teilt halt die ganze Zeit diese Corona-Scheiße, überall, wo er drin vorkommt natürlich. Xavier Naidu, der muss den ganzen Tag vor seiner Telegram-Gruppe da sitzen und haut raus. Der Output ist der Wahnsinn. Habe ich auch damals schon gehört über so Hip-Hop-Bekannte, dass der bei so Texten einen wahnsinnigen Output hat. Toll, dass er das jetzt in diesem politischen Kontext weiterhin umsetzt. Also Xavier postet richtig krass viel, krankes Zeug, QAnon auch, richtig übel, richtig ist. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber der Wendler nicht. Der teilt, und deswegen ist die Gruppe wahnsinnig unübersichtlich. Viel zu viele Einträge und wahnsinnig langweilig. Und jetzt waren natürlich die letzten 20 Einträge Nena. Nena ist ja das neue prominente Mitglied der Erwachten.
Moment, ist Nena da jetzt selber aktiv, oder zitieren Sie sie mit irgendwas?
Nena hat ja diesen esoterischen Touch, das kam ja immer schon mal
durch. Ich fand ehrlich gesagt jetzt dieses Nena-Twitter-Ding, war das Twitter? Ich habe mir das durchgelesen, ich fand das schon spinnert, aber ich fand das jetzt so Corona-Querdenkermäßig noch nicht so schlimm. Da dachte ich so, ja, ich glaube an Gott und so. Da dachte ich, oh Gott, dann ist er vielleicht verzweifelt oder so. Da hatte ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass sie schon komplett auf dem Pfad in die Düsternis sich befindet. Oder ist es doch jetzt anders? Denn ich höre jetzt bei unserem Experten heute
ab. Der Pfad in das Licht.
Ja, perspektivisch gesehen, oder?
Ja, diese esoterischen Strömungen spielen ja da rein in diese Corona-Leugnung.
Also sie ist selber da am Posten bei Telegram?
Nein, ist sie nicht. Ach, man kann über Lena, über Lena. Ach, was ist mit Lena? Nein.
Lena Meyer-Landrut ist da noch nicht drin.
Man kann über Lena, können wir getrost hinwegsehen. Denn, sie sagt, das ist so, das können diese Arschgeigen, können das so für sich beanspruchen. Das kann man mit dem Text auf eine Art machen, aber eindeutig wird in ihrem Songtext ja auf Fridays for Future angespielt. Eindeutig. Plötzlich sind da Menschen an Freitagen oder irgendwie sowas singt sie. Und ich finde, Fridays for Future ist aller Ehren wert und kann ich auch jetzt nicht in einem Schlagabtausch mit Corona-Leugnern irgendwie in Verbindung bringen. Also
nee, überhaupt nicht, das hat doch gar nichts miteinander zu tun.
Und dass sie esoterisch dann so ein bisschen so, und Leute, und wir gehen ins Licht und das wird alles besser, kann man so und so auslegen, ist kein kluger und wichtiger Beitrag gerade, muss man leider auch so sagen. Aber da ist der Beitrag von Bushido besser gewesen. Ja, wir haben genug
von. Oh! Wir haben genug von. Das ist aber Bushido besser als Nena, da ist ja schon wieder.
Er hat einfach gesagt, wir.
Level erreicht, den hätte ich nicht erwartet.
Er hat gesagt, wir haben genug von dieser Aluhutspinnerei, ist gut jetzt. Das hat er, so hat er den Wendler kommentiert, und ich finde, da hat er es dann noch besser auf den Punkt gebracht.
Wenn der seine Abu-Chakas noch auf seiner Seite hätte, dann könnte der jetzt die ganzen Aluhutträger verkloppen oder erpressen oder so.
Das ist auch so eine Klientel, die ja schwierig ist, ne? Ja, die haben so andere Dinge im Fokus.
Gut, aber irgendwie, Nena, jetzt, ich hab's, also die lauern jetzt darauf, dass sie zu ihnen runterkommt.
Ja.
Ne? So, oder ja, wie ja. Jetzt? Die, ja. Es ist so ein bisschen, ich sehe das als Bild vor mir so wie der Kiemenmensch, der unten so am Meeresgrunde oder in diesem Amazonas, da unten so zwischen dem Farnkraut rumschwebt und oben dann so eine Schwimmerin belauert.
Und so ist es auch. Die darf nichts Falsches sagen. Dann ist sie sofort eingereiht. Ja? Denn,
eingemeindet. Die wird eingemeindet.
Ja. Denn ich habe heute schon irgendwie, du kennst das Internet, quer gelesen. Und diese Prominenten sind Corona-Leugner. Hoppla, dachte ich, da schaust du doch mal durch. Senna Gemmer?
Und oh, das weiß ich. Das weiß ja. Ich. Das hat mir ein sehr guter gemeinsamer Freund, der sich auch in den Medien befindet, den wir hier schon öfters erwähnt haben, auch gesagt. Und nicht nur sie, sondern auch ihr Make-up-Artist-Boy. Hm. Diese genannte Person, die wir beide sehr gut kennen, hat überlegt, wirklich beide zu entfernen. Ist mit denen ja irgendwie näher bekannt. Und beide posten wohl nur noch grauenhaftes Zeug. Der Make-up-Typ wohl noch schlimmer als Senna.
Ja, und so...
Komplett okay. Abgestiegen, schon runter zu dem Kiemenmensch hinuntergetaucht.
Mit ihm gemeinsam badend.
Genau.
ja, da waren so ein paar, auch Robbie Williams war dabei mit irgendwelchen... Also man,
oh ja, der hat auch voll rausgehauen. Ja, ja, volles Fund. Ja, ja, der fing auch an mit komplett... Der hatte so also auf Wendlerkurs. Robbie Williams jetzt auf den Spuren des Wendlers.
Oh, das... ist so krass, das hätte ich nicht gedacht. Aber
schon länger
aber,
her.
Man liest da auch so Leute wie Sonja Zietlow, Till Schweiger und Sido, die ja eigentlich nur einmal auffällig geworden sind. Eigentlich hatte
Sido hat das doch sofort alles zurückgenommen, war das nicht so?
Da war eine Aussage im Hip-Hop-Interview, die war totale Scheiße. Nur ist natürlich eine Aussage was anderes als eine permanente Telegram-Gruppe von Xavier Naidoo. Da muss man schon so ein bisschen gewichten. Aber du kriegst einen mit. Wenn du irgendwie als Corona-Leugner da aufläufst, dann wird das dann auch es wird dir nachgetragen. Und prinzipiell finde ich das auch nachvollziehbar, weil ich muss auch den Kopf schütteln, ehrlich. Ich frage mich die ganze Zeit, ist es psychologisch, dass die Leute dann diesen Wahnsinn reden? Oder hat es auch viel mit der Intelligenz zu tun? Oder ist es wahrscheinlich wieder die Mischung? Wie erklärst du dir diesen
Wahnsinn? Ja,
den haben doch auch andere Menschen. Ja. Bei dir jetzt wissen manche Leute, wo du wohnst. Das ist schlecht. Ich werde es verpiepen. Aber da werden doch auch genauso wie der Wendler Leute sein, die plötzlich umkippen und sagen, das ist alles von ganz oben gesteuert.
Ja, ich glaube wirklich, dass das einfach, das ist vielleicht so eine Charakterfrage einfach. Und es hat wirklich damit zu tun, inwiefern das mit dem eigenen, wie soll ich mal sagen,
also der eine Psychologe sagte, der Wendler ist eine labile Persönlichkeit. Man mag es kaum glauben.
Ja, labile Persönlichkeiten, die schnell Angst entwickeln oder einfach wirklich eine einfache Antwort brauchen. Ich meine, dadurch wird ja die Komplexität komplett vereinfacht. Und dass du einfach, wenn du so einen Quatsch laberst, dann ist das, wenn du... Merkel ist der Satan, das ist eine einfache Antwort. Dann ist die ja an allem schuld. Wer hier Hildmann hat gesagt, der hat doch gesagt, Merkel, das müsste man sich überlegen, die wohnt 1,6 Kilometer entfernt vom Thron des Satans, der sich ja im Pergamon-Museum befindet. Also so Berlin-Köln, was ist das, 600? Vielleicht, weißt du, vielleicht wohne ich 666 Kilometer entfernt vom Thron des Satans. Was sagst du jetzt, Simon? Überleg mal, denk mal drüber nach.
Bist du wahrscheinlich der bessere Mensch, besser als ich. Die Katzen, was hat sie denn, diese Katze?
Ja, weiß ich auch nicht, die steht da und guckt, als wenn sie jetzt irgendwie gestreichelt wird.
Aber ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass die miezt, wenn du was vom Satan erzählst?
Warum miezt die, wenn ich, ja, und wenn ich habe die Zahl 666 erwähnt und schon miezt die Katze.
Ja.
Die hat mich jetzt erkannt, glaube ich. Die Katze hat mich erkannt. Im Internet wurde behauptet, der Exorzist ist ein Trash-Film. Der Exorzist ist Trash von einem wirklich namhaften Filmwissenschaftler, von Robert Zieher, und der hat das geschrieben.
Das finde ich schlimmer.
Ich weiß nicht, der hat den Film jetzt wahrscheinlich zum... Das ist schlimmer als diese ganzen Querdenker, oder?
Jede Corona-Leugnerei.
Das sind für mich Querdenker im Filmbereich. Ja. Nein, okay, ich meine, das ist ja Filme, die einfach älter sind, die... Klar, wenn man die nach heutigen Standards beurteilt und sich da komplett nüchtern hinsetzt und sagt, ich lasse mich jetzt überhaupt nicht beeindrucken, weil ich am 2020 und 1973 ist für mich irgendwie nicht relevant, da kann einen das vielleicht nicht mehr so mitnehmen. Aber ich bin ja immer der Meinung, bei Kunst muss man sich auch immer ein bisschen drauf einlassen. Man muss auch ein bisschen was von sich selber mitbringen. Man muss ein bisschen einfach sagen, ich setze mich jetzt mal damit auseinander. Das war 1973 ein großer Knaller. Und ich gebe mich dem jetzt mal hin. Muss man nicht, kann man aber machen. Ja. Ich finde, man kann das machen. Aber egal, das war nur ein kleiner Exkurs. Ja, wie sieht's aus mit Attila Hildmann?
Ja, ich finde ja eigentlich, Bildung ist doch eine ganz gute Sache. Also ich finde, man sollte sich ein Stück weit da bilden. Und dann ist einfach klar, dass der Exorzist erstmal damals die Leute total erreicht hat. Dass es ein Big-Budget-Film ist, dass es eine Starbesetzung ist, dass der handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist. Wie bringt man diese drei Fakten jetzt mit Trash in Zusammenhang? Also das ist einfach ganz weit entfernt von allem. Das ist einfach nur, ich will auffallen und
Im Raum stand, der Film wäre reaktionär, Simon. Jetzt wir beiden Intellektuellen. Ja. Wenn da steht, der Exorzist ist reaktionär, Simon, was heißt das?
Ja,
ich frage das ernsthaft.
Reaktionär ist ja diese Richtung. Ja, Reagan war ja reaktionär, ne? Das ist besinnend auf alte Werte.
Also das ist irgendwie sehr, sehr, sehr konservativ. Ja, liege ich da richtig? Ich
würde sagen, was?
Das heißt also, die katholische Kirche wird verherrlicht, weil sie den Exorzismus durchzieht an dem Kind und weil das auch Erfolg hat. Das heißt also, man könnte jetzt sagen, das Reaktionäre ist, die Kirche in ihrem Spinnertum wird völlig positiv dargestellt. Das wäre jetzt dann der Vorwurf, so wie ich es interpretiere, oder liege ich falsch?
Ja, da liegst du richtig. Wer soll denn sonst der Gegner sein vom Satan? Das muss ja, also ich meine, Fallhöhe.
Also ich meine, meinetwegen ist das, wenn man das konkret intellektuell aufarbeitet und das als reaktionär bezeichnet, meinetwegen ist das in dem Film drin. Meinetwegen ist auch das in Dirty Harry drin, weil er einfach Gewalt als Lösung anbietet, um Probleme einfach aus der Welt zu schaffen, indem er Verdächtige erschießt. Das ist auch reaktionär. Okay, es ist fucking Kino.
Ja.
Es ist fucking Kino. Und ich finde es einfach total faszinierend, dass man dann so diese alte Schrift, die Bibel, da kannst du halten von was du willst. Aber ich finde das noch gruseliger in einem Film. Wenn so diese Geschichten von früher, die ja auch was Mystisches haben, wenn man die als Grundlage nimmt für so einen Horror und das dann da so rechtfertigt in dem Film, finde ich, bringt ganz viel Stimmung rein in so ein Filmwerk. Und da gehe ich 2 Stunden, setze mich dem aus. Und ja, dann glaube ich die ganzen Sprüche, die die Kirche raushaut. In diesen 2 Stunden bin ich ein Zuschauer und lasse mich auf eine Fantasie ein. Und da hat der Pastor recht, wenn er sagt, guck mal, da ist der Satan drin. Denn in dem Film war es ja so. Der Satan war ja in dem Kind drin.
Ja, ja.
Also das hat ja der Kirche recht gegeben. Das ist ein Spiel mit den Realitäten, hätte ich fast gesagt. Ein Spiel mit Gruselmythen, das ist doch toll. So, man kann sich doch auch freuen, wenn Dirty Harry, das hatten wir ja letztens schon, einfach mal einen Verdächtigen abknallt. Weil der war ja schuld. In dem Film war der schuld.
Ja, anders kann
man... Das ist nur in dem Film. Das ist nur in dem Film. Ne? Das ist nicht in der Realität. Da soll man das nicht machen. Aber egal, ich komme da jetzt nur so drauf, weil ich das bei Facebook mal wieder gelesen habe und normalerweise halte ich mich jetzt aus diesen Filmdiskussionen mittlerweile raus. Das bringt einen echt komplett in den Wahnsinn. Aber das ist wahrscheinlich auch die Blase, in der ich lebe. Insofern alles gut und die Menschen sind sehr intelligent, die ich davor finde. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die nehmen sich mit ihren ewigen Auseinandergesetze, mit den Inhalten, nehmen sich ganz viel von dem Spaß weg, den man haben kann, wenn man sich einfach hinsetzt und sich von einem Film berieseln lässt.
Ja, es ist generell einfach ein zeitgenössisches Problem, den Wertewandel, den wir durchleben und hinter dem ich auch stehe, auf die Vergangenheit anzuwenden. So, kommst du in Teufels Küche. Finde ich, bei so einem Film funktioniert das auch einfach nicht. So. Übrigens auch gutes Beispiel umgekehrt, Planet der Affen. Und der Produzent Richard Zad, irgendwas mit Z, der sagt, ja,
Zanuck?
Ja.
Zanuck,
genau. Ja, der Film ist unpolitisch. Der Film ist unpolitisch. Ich meine, da wird auch offenbar die Apokalypse gezeigt und wie auch immer, ne? Der Planet der Affen. Nein, nein. Ja.
Na, da kann man eine Menge reininterpretieren in das
Ding. Liegt wirklich auf der Hand und dann gibt es ja noch diesen wahnsinnigen Schluss, dass Charlton Heston die ganze Zeit geglaubt hat, er ist auf irgendeinem Planeten, aber es ist der Planet Erde, der verwüstet wurde von Atomkriegen oder was weiß ich.
Simon, wenn das jetzt Leute noch nicht gesehen haben.
Nein. Aber genauso auch, dass einfach Deutschland entstanden ist durch Nationalisten wie Bismarck, die natürlich eine Sichtweise auf Afrika hatten seinerzeit, die will man nicht wissen. Oder wenn man Quellen liest aus Leuten, die in der Zeit gelebt haben, Horror. Da muss man irgendwie seinen Frieden mitfinden. Diese neuen Werte lassen sich nicht auf alles anwenden. Man muss die Sachen teilweise wirklich so ruhen. Natürlich muss man die Sachen auch aufarbeiten. Ich komme von Höchstchen auf Stöckchen. Also, das ist schwierig. Wo warst du? Attila Hildmann. Ja, Gefängnis mal so langsam, oder? Der ist da wirklich harte Nazi.
Ja, aber wofür? Für Scheiße? Ja, für Scheiße labern kommst du nicht in den Knast.
Ach, dann soll er da... Ach, was weiß ich, Attila Hill.
Aber natürlich war er auch ultra homophob, als er Volker Beck dann da als Messer liefern wollte. Ne? Oh. Das ist schon gefährlich so. Ne? Also ein guter Freund von mir aus dem Sauerland kennt den Hildmann so als Randfigur. Tatsächlich, Simon, in der Straight-Edge-Hardcore-Szene so am Rande war der wohl. Bei Konzerten, ja, da hat er bei Konzerten wohl schon irgendwie seine... Was hat er da verkauft? Ja, er ist schon natürlich wieder prompt vergessen, ne? Der Kollege aus dem Sauerland meinte, der wäre immer schon ein bisschen neben der Kappe gewesen. Also wahrscheinlich die Klassiker, ne? Sich nicht zugehörig fühlen und dann baut er da irgendwie so als Umkehrfunktion, baut er da so einen
verrückt
Narzissmus auf, der durch alle Decken geht. Ja, ist ja so.
Als Koch ist er, glaube ich, begnadet gewesen.
Ja, ich glaube, ich bin ja kein Veganer, aber da. Ich habe übrigens jetzt einfach mal so ein bisschen auch in diesem Herbst neu gedacht, ich muss jetzt doch weniger Fleisch essen. Ja, ich esse Fleisch, so ist es nach wie vor. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar vegetarische Ersatzprodukte mir aber zugelegt. Und ganz interessant eigentlich, manche sind echt beschissen, muss ich sagen, aber manche eben auch nicht. Was ich zum Beispiel jetzt echt sagen muss, ist Fleischwurst kann man auch vegetarisch kaufen. Also das ist einfach das Gleiche, finde ich. Aber Leberwurst ist eine wenn einer eine gute vegetarische Leberwurst weiß, gerne, kann er das mir mal in die Kommentare
tippen. Hab ich auch noch nicht gefunden.
Nee, das ist so ein paar Sachen, da steht drauf Teewurst, Leberwurst, dann habe ich mir das geholt. Und ich bin doch irgendwie gescheitert da jetzt.
Ja,
also bei den Sachen jetzt. Und auch vegetarische Salami war auch Horror. Aber vielleicht habe ich da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Sachen, da muss ich vielleicht nochmal irgendwie gucken. Salami, ich bin echt, ohne Salami geht bei mir ja nicht. Da muss jetzt
Salami irgendwie, ist lecker.
Es wird schwierig.
Mann, ich habe eigentlich auch diese ganzen Tendenzen und speziellen Geschmäcker ignoriert, teilweise verlacht, weil ich mir dachte, Mann, was soll dieses ganze Gelaber, Laktose, Intoleranz, bla bla bla. Und habe mich ja auch wirklich andauernd von diesem Flughafenfraß ernährt und hier gesnackt, da gesnackt in der City, nur so das, was am schnellsten zur Verfügung ist, also ohne Ende Weizen, Weizen, Weizen und Zucker und was soll ich sagen, jetzt bin ich bitte 40 und ich vertrag's einfach nicht mehr und jetzt schwimme ich voll auf der Welle mit, ich gucke nach glutenfreiem Brot, das tut mir einfach gut.
Ach echt?
Ja, oft, ich kann trotzdem noch mit Gluten essen, kein Problem. Das will ich mir ja aber auch beibehalten. So, das ist derselbe Grund, warum ich kein Alkoholiker werden will. Denn bei manchen Anlässen muss man einfach einsaufen. Weißt du? Und ich will...
Ja, klar. Nichts. Also Alkoholsaufen, da, ohne das geht's auch nicht. Ja,
und wenn meine Freundin zum Frühstück geile Brötchen mitbringt, entschuldige mal, da muss ich auch dann sowas futtern. Und aber ich habe wirklich von allem etwas. Und vegan esse ich auch öfter. Ich esse aber auch trotzdem noch Fleisch, dann aber lieber Bio. Nachmittags Milch, lieber laktosefrei. Also, ja, Hilfe, Hilfe. Und keine Ahnung. Es steckt doch recht viel Entwicklung da einfach drin. Denn diese Überzüchtung von Weizen mit irgendwelchen verrückten Proteinen, die die Menschen nicht brauchen, es liegt auf der Hand. Monokulturen, sonst wie. Und natürlich eine riesengroße Erdbevölkerung, die satt werden will. Und verträgt man plötzlich da irgendwas nicht und guckt dumm aus der Wäsche. Denn es ist ja alles weizenbasiert, Zucker, Fett, Salz. Und damit schließe ich aber auch mein kleines Mini-Plädoyer. Sollte ich mal jemanden da irgendwie ein bisschen dumm angequatscht haben von der Seite, der irgendwie, was sein Essenskonsum angeht, ein bisschen speziell ist, es tut mir leid.
Ey, was mir langsam auf den Sack geht, ist, was es nicht mehr gibt. Und was es wirklich nicht mehr gibt, ist offensichtlich Classic Water. Egal, in welcher Pommesbude ich sitze, ich gehe zu diesem Kühlschrank, will mir schönes Sprudelwasser rausholen. Es gibt nur Still oder Medium.
Ah.
Was ist los in Deutschland? Es gibt nichts, was scharf ist. Es gibt nichts, was richtig mal rauscht im Hals. Es gibt immer nur dieses Weichei-Medium-Mittelding.
Ja, ich kann das ja nicht nachvollziehen.
Das auch im Fernsehen. Die Leute wollen Tatort gucken. Die Leute wollen nur dieses Soft-Berieselte haben. Alles ist direkt zu edgy, zu hart. Und das zeigt sich jetzt auch im Mineralwasser. Das ist mein Plädoyer für mehr
Also, Tonsorte. Feldquell Mineralwasser, dieser alte Klassiker aus Iselhorst, ja. Gebraut von dem Vater deines Freundes Olaf Feldmann, ja. Da habe ich nichts runtergekriegt. Ich habe damals kein Wasser.
Boah, das war das Beste.
Das nicht trinken können.
Ja, das war super.
Ich habe das nicht trinken können.
Was hast du denn? Du bist auch so ein Stillwassersäufer, ey.
Ja, selbstverständlich.
Schrecklich. Da geht doch kein Durst weg. Kann ich auch Luft schnappen.
Also bei dem Wasser schnappt man wenig Wasser.
Ach.
Nur Luft.
So, was haben wir noch hier? Bond verschoben. Deswegen hat man ja auch, passte das ja ganz gut mit unserer letzten
Folge. Frustrierend.
Jetzt geht's ans Eingemachte, Simon. Jetzt geht's ans Eingemachte. Alter Schwede, die Kinos haben doch drauf gehofft, dass das jetzt läuft. Und jetzt kommt der totale Abfuck. Kein Bond und dann noch Maskenpflicht im Kino. Das ist alles Corona, wie gesagt, alles seine Richtigkeit. Trotzdem am Ende unterm Strich fucking hell, ey. Jetzt geht's wirklich also um die Wurst. Wer macht Pleite und wer nicht? Das ist ja gruselig. Es ist ja gruselig. Ja,
ich will auch.
Ich habe echt das Gefühl, jetzt kommt die Zeitenwende. Bisher war alles noch, waren wir so in Watte und im Traum und alle sind irgendwie da so heil rausgekommen. Aber nur
anschnallen. Ja, auf jeden Fall. Also ein so ein Wort, was ja immer in dem Zusammenhang auch immer auffällig wird, ist Panikmache. Wenn einer sagt, jetzt weniger Panikmache, dann ist er sofort ein Corona-Leugner. Aber natürlich sehe ich das auch ein Stück weit so. Also unbedingt Panikmache, das eine, das andere einen klaren
Panik macht keinen Sinn,
Kopf behalten und überlegen, was geht. Und hier auch die ganzen Bars und Kneipen sind am Arsch und die Kinos.
Ja, grauenhaft.
Ja, also dieses Beherbergungsverbot wird auch heiß diskutiert. Das finde ich auch richtig, dass das heiß diskutiert wird. Ich weiß ja nicht. Aber ja, keine Ahnung. Also mit den Kinos finde ich auch dramatisch und der Bond fehlt mir jetzt auch einfach. Und ich habe schon überlegt, wie ist das, wenn ich da so sitze und dann einen Bond angucke, der ein Jahr alt ist? Und was macht der Brexit mit dem Bond?
Ja.
Gut,
das wird interessant.
Finde ich auch.
Aber ehrlich gesagt, die Bond-Leute selber hatten irgendwie doch wieder den richtigen Riecher, ne?
Inwiefern?
Ist das irgendwie so demnächst immer das Anzeichen, dass es mit Corona wieder richtig schlimm wird, wenn der Bond wieder zum 10. Mal verschoben wird?
Welle.
Dann weiß man wieder, ja, in ein paar Wochen wird es wieder richtig schlimm, weil auch die Maskenpflicht und so. Stell dir vor, die hätten ihn jetzt gestartet.
Mhm. Ja.
Ich meine, ich frage mich natürlich wirklich, das mit April ist doch auch Quatsch. Was soll, bis dahin, selbst wenn jetzt irgendwie nächste Woche ein Impfstoff da ist, dann sind wir bis April doch längst nicht alle durch. Dann sind die Maßnahmen doch auch noch dieselben oder ähnlich.
Ja, also, weiß ich auch nicht. Und ich verstehe auch nicht manche.
Und ich meine, wer will ins Kino gehen und da mit der Maske sitzen? Also ich werde es jetzt machen. Ich werde ins Kino gehen. Das Problem ist, es laufen keine Filme.
Ja. Ey.
Ich gucke da immer rein. Irgendwer hat letztens gesagt, Jurassic Park wird laufen. Ich habe das überhaupt nirgendwo gefunden.
Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht weiter da. Was? Also, manche sind dermaßen zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr einen Impfstoff haben. Und was war überhaupt diese Trump-Nummer? Habe ich auch nicht gecheckt. Der hatte dann Corona und dann ist er da zugepumpt.
Das hat ihm doch wieder nur genutzt, oder? Ja, im Moment sagen alle, die Umfragewerte wären für ihn so schlecht, aber er kann doch jetzt total punkten. Er steht doch da jetzt so als der Superheld, der die Seuche überstanden hat und sagt, hier, guck mal, das ist doch alles
Bärballe. Wäre auch meine Interpretation, dass die öffentliche Meinung oder meine Spekulation, dass die öffentliche Meinung in die Richtung geht. So, es war ja eine ganz schräge Show. Aber trotzdem hat er sich irgendwelche Präparate reingedonnert. Ich raff auch nicht, wie weit die Medizin da ist. Kann man aber, glaube ich, auch nicht raffen, weil es ein unglaublicher, weil es ein unglaubliches Wettrennen ist. Ein globaler Wettlauf. Und alle möglichen Start-ups und Pharmaziefirmen, und die Staaten ballern da Millionen und Milliarden rein. Und das wird die ganze Zeit entwickelt. Aber es gibt ja dann auch so Virologen, also der Stregmann sagt, Leute, kann auch sein, dass wir gar kein Gegenmittel finden.
Ja, natürlich. Gegen AIDS gibt es ja auch bislang keins.
Eben. Und dann verstehe ich nicht, warum andere so zuversichtlich sind. Da frage ich mich wieder, gibt es da irgendwie eine unterschiedliche Form von Viren, dass man, ich raff's alles auch nicht.
Ja, ich meine, man muss
Ich glaube, es rafft auch keiner. Kann man auch gar nicht raffen.
Ja, vor allem mal gucken, was im April, wie viele Kinos sind noch über im April, wo der Bond dann laufen kann.
Die Sache ist nur, wenn du die Scheiße kriegst, hast du höchstwahrscheinlich ein großes Problem. Wenn du 3 Monate schlapp bist,
du
kannst 3 Monate deine Kohle nicht verdienen oder du unter Quarantäne, es gibt wahnsinnigen Ärger.
Ja, eine Freundin hier von einem großen TV-Sender, da sind 2 Kollegen, die haben Corona gehabt und die haben Corona überstanden, die sind so mittelalt, so Anfang 40. Eine Frau und ein Mann, ja, so, die haben das hinter sich. Und das ist also vorbei. Die sind auch nicht mehr ansteckend. Aber die sind total im Arsch. Das heißt, die gehen irgendwie 10 Stufen hoch, die Treppe, und dann müssen die sich hinsetzen, müssen die eine Pause machen. Der Körper ist komplett geschwächt.
Finster.
Bei beiden. Die kommen überhaupt nicht aus dem Quark. Die kommen nicht aus dem Arsch einfach.
Was sagst du zum Sommerhaus, Thilo?
Ja, Sommerhaus. Lischer hat mich jetzt enttäuscht. Ich kann die Kodderschnauze nicht mehr sehen. Ernsthaft. Der arme Lou. Ich finde, der Lou ist so lieb, aber der Lou lässt sich auch schnell belabern. Das ist schon richtig. So einer labert anders. Schon ist Lou auch ein bisschen mehr der Meinung. Er ist so ein bisschen Fähnchen im Wind. Aber ich glaube, weil er so lieb ist
auch. Er ist lieb.
Und Lisha, also wirklich, letztens, wo die im Auto saßen und dieses Autospiel hatten, also die ist ja überhaupt nicht fähig, auch nur ansatzweise. Also ist ein bisschen ein Klischeebild einer Nervfreundin, ne? Und ein bisschen frauenfeindlich sein, oder? Überhaupt gar kein Talent zur Objektivität.
War die im Auto so schlimm?
Also was er da ein Geschenk kriegt, ey. Ich habe keine Ahnung, wie sie, mit welchem falschen Bein sie da aufgestanden ist. Aber das war ja grau.
Die hat Haare auf den
Zähnen. Also auch diese ganze Zeit, diese Kacklaune, die da an den Tag legt.
Ja.
Ist ja nur am Haten. Die ist jetzt immer so langsam, ist es natürlich auch so, dass man nicht mehr so nachvollziehen kann, warum jetzt alle die Eva so wahnsinnig hassen. Das ist jetzt irgendwie gerade nicht mehr so richtig.
Ich fand die Eva, oder? Ja auch anfangs unerträglich, aber irgendwann ist mir aufgefallen, da habe ich auch mal bei Twitter reingeguckt und Hilfe, die Leute haben mal alle André und Jenny gehatet, weil...
Ja, aber ich fand ich aber auch zum Kotzen hinterher.
Fand ich auch zum... Die haben gemobbt, das war Mobbing. Es gab keinen Grund, diese Eva so zu vernichten. Auch wenn sie nervt, auch wenn sie meinetwegen ätzend ist, auch wenn sie falsch ist. Alle stürzen sich.
Ja, exakt, für echt halte ich sie auch nicht. Am schlimmsten fand ich, wo sie so geheult hat und er hielt sie so im Arm, ihr Typ, und sie sich da in den Garten stellte, so wie auf eine Bühne. Alle Lampen auf sie gerichtet, alle Kameras konnten sie vom Gartenzaun aus natürlich super ablichten, Großaufnahme, totale. Und da stellte sie sich dann da auf die Bühne der Welt und heulte so, keiner liebt mich. Da dachte ich auch so, ist das gruselig.
Mit der stimmt auch irgendwas nicht. Aber der André hat sich da auch wirklich ein Stück weit in die Scheiße geritten, denn er hat sie genagelt, 1-2 Wochen, bevor er mit der Traumfrau Jenny zusammengekommen ist. Und da kannst du als Mann auch nicht wirklich viel machen. Das, was er gemacht hat, das war schon mal grundsätzlich falsch. Dieses Ignorieren, Wegmachen, Dissen. Du musst dann einfach ein Stück weit geläutert sein. Muss sagen, es tut mir leid, so, ja, ich habe mit ihr geschlafen. Ich meine, es gibt da eigentlich keine vernünftige Rechtfertigung für. Ne? Er war der Bachelor und er dachte sich, ich knatter die einfach weg. Scheiße, ich habe ein Harem hier. So ist es ja. Ne?
Ja.
Du wirst vom Fernsehen erhoben, ja, und checkst aber irgendwie nicht, dass das nichts heißt. Es heißt nichts. Du hast keine Haare. Das
ist der Bachelor ist nicht automatisch jetzt ein Superstar. Er ist jetzt nicht Frank Sinatra oder
es
so.
Es ist totale Doppelmoral. Ich meine, die Frauen gucken sich das ja alle an, nicht? Es ist ein Frauenformat, wo ich mir als Mann denke, es ist ja eigentlich total moralisch verwerflich. Ein Typ kann sich da immer schön mal angucken, hier Fleischmarkt. Oh, welche finde ich denn hotter?
Das ist das Interessante, ne? Das ist das Interessante, dass der Bachelor als Inbegriff des Sexismus betrachtet wird, diese Sendung, und fast nur von Frauen geguckt wird.
Finde ich auch interessant.
Ist das denn jetzt, ist das nicht interessant?
Und da steckt eine ganz tiefe Doppelmoral drin, die darf aber nicht angesprochen werden. Die darf aber nicht, und vor allem darf die nicht praktiziert werden, im Sinne von,
Simon,
ich knatter die weg,
ja, Simon,
und die nehme ich mir. So, na, das funktioniert ja, nicht, Alter, ja. Das darfst du nicht machen. Du bist in einer
monogam.
Du bist leider in einer monogamen Show, auch wenn ich auch selber nicht glaube, was ich, also, aber es ist ja so, ich meine, das ist schräg.
Da würde doch jetzt eine Frau sagen, das ist doch ganz was anderes. Das ist doch ganz was anderes, Simon.
Ja, ja.
Das ist ja jetzt auch was ganz anderes.
Ja, ja.
Das ist was ganz anderes. oh Gott, ich entschuldige mich direkt jetzt wieder, dass ich
da. Er durfte die Eva nicht knattern.
Ist alles nur ironisch, ja.
Er hat es gemacht, weil er dachte.
Ist doch was anderes, Simon, das ist doch ganz was anderes. Ja. Oh, jetzt ist schon wieder rausgekommen.
Ja. Und da kannst du nicht mal, da musst du als Typ sagen, liebe Eva, es tut mir leid, da habe ich mich vertan. Und das muss die Jenny aushalten. Aber er hat auch immer Lack von Jenny gekriegt. Die Jenny, das ist ja das Gehate unter den Frauen. Deswegen ist dieses Format so wahnsinnig reich an Spannungen, weil über diese Pärchenebene ist immer der Mann oder die Frau, die dann irgendwie so Hate geben. Und du bist da nicht neutral und keiner von uns wär's.
Jetzt will ich hier von der Annemarie immer, dass sie, ja, wo ihr Freund, da kriegt ihr doch damit dieser Steinzeitgeule einen auf den Schädel, hast du das gesehen?
Ja.
Ja, ach, das war doch auch,
oh, das
so.
Ist ja auch,
ich weiß auch also nicht.
Annemarie ist ja wirklich ein Comedy-Charakter, der da reingeschrieben wurde, ne? Boah, was hat die? Ey, einfach lustig. Also sie ist ja durch und durch Trubadix. Dann singt sie da im oder? Singt sie da im Auto? Ich bin eine Sängerin, ich bin eine Künstlerin. Und dann auch diese Selbstverliebtheit und diese Verblendung, alles auf dem Silbertablett mitgeliefert, ist der Wahnsinn. Annemarie ist der Wahnsinn.
Also ich finde auch interessant, dass also Andreas seine Frau Caro wirklich wie Scheiße behandelt, muss ich sagen. Er ist wirklich der Prototyp eines Arschloch-Ehemanns, oder? Die ganze Zeit drückt er ihr Sprüche. Caro, du siehst kacke, du siehst scheiße aus. Von diesen Unflätigkeiten ist nur eine Sache. Aber also ich finde wirklich, ich glaube, sie beißt nur die Zähne zusammen und ich denke, dass das auch im Alltag bei denen zu Hause so ist. So nach dem Motto, hoffentlich riecht der Alte sich nicht wieder auf. Ich meine, da wird es jetzt keine Gewalttätigkeiten geben, das glaube ich nicht. Aber dass das anstrengend ist, mit dem besoffenen Klappspaten zusammenzuwohnen, das glaube ich auf jeden Fall.
Nur sie ist optisch schon irgendwie so hart sein Produkt geworden, ne? Also sie sieht...
Wahrscheinlich hat man weiß ja nicht, was er ihr alles eingeredet
wie
hat.
Wie so ein Mad Max-Punk. Und hat auch noch Iron irgendwas tätowiert auf dem Schädel, was ja alles so seine Ideen da sind. Iron Burger, Iron...
So wirkt es so. Gorilla. Ja, so wirkt es. Oder haben sich da zwei Gleichgesinnte getroffen? Man weiß
es. Also wenn du bei Vox dann mal rein, selbst wenn die beiden sind und du dir sie anschaust vor 7 oder 8 Jahren, ist natürlich ein völlig anderer Mensch, ne?
Ja.
Also es ist eine ganz normal aussehende Frau, die nicht groß weiter auffällt, ne? Und jetzt Iro und dann dieses Training und Alter, Tattoos haben die beiden auch schon ordentlich sich stechen lassen. Das ist eine Verwandlung, Wahnsinn.
Was mir an der Sendung völlig nicht klar wird, ist diese Regeln. Ich habe das Gefühl, ständig werden welche nominiert und verwarnt, aber nie fliegt einer raus. Und wenn einer rausfliegt, dann ziehen direkt andere wieder hinterher. Und
diese Regeln werden auch nie hinterfragt, ne?
Bums. Nein, das ist aber so, ja, ihr kriegt wieder eine Verwarnung. Ich so, ja, wer muss denn jetzt mal gehen? Ja, und wieder eine Verwarnung. Oh, da waren ja welche ausgezogen, jetzt kommen wieder welche hinterher.
Ja, fand ich auch. Auch wie.
Wann sind denn da die letzten ausgezogen? Das ist doch 1000 Jahre her.
Auch wie André und Jenny von jetzt auf gleich da rausgeflogen sind. Das hatte ja schon Game of Thrones Charakter.
Ja, das war geil.
Aber man hatte auch ein bisschen den Eindruck, zieht RTL jetzt hier den Mobbing-Stecker?
Könnte sein, dass die Schiss haben, dass es zu schlimm wird.
Ja, ich hatte mit einem so einem Fernsehproduzenten gesprochen, mit dem du auch am Vormittag einen Termin hattest. Und der meinte, das könnte er sich jetzt nicht mehr angucken. Also Claudia Obert bei Stars unter Palmen, das war schon krasses Mobbing. Aber das wäre ja jetzt gar nicht mehr zu verantworten.
Ah, okay, verstehe.
Ich konnte es nicht. Eins muss ich jetzt mal auch RTL und dem Format zugute halten. Mobbing wurde veranschaulicht. Ich habe es so gelernt. Denn ich war auch irgendwann so, ja, jetzt haten alle Eva, ich finde die auch doof, aber eigentlich sagt die doch nichts. Und meine Freundin wurde schon so ein bisschen weinerlich, so, jetzt alle gegen sie, das finde ich nicht gut. Und sie hatte einfach recht. Sie hatte einfach recht. Das ist nicht gut.
Nein, nein, das war nicht gut.
Das ist nicht richtig. Und diese Konstellation und was die Leute alle labern und wer wie ätzend ist. Und dieser Freund von Annemarie, der dann irgendwie so rüberruft, was ist deine Freundin für eine Ratte? Was ist das für eine Ratte?
Ey, sag mal, was war denn das? Also da war es für mich dann auch vorbei. Die ist eine Ratte. Das ist dieser Muskelmann, den Eva da als Freund, wie heißt der nochmal?
Chris,
ne? So, dass der dem keine getafelt hat, ey.
Ja, der,
also da bin ich, glaube ich, also ja, da, ja. da in so einer Situation war unser einer ja tatsächlich noch nicht.
Nee,
also
nee.
Derart verbal ausfällig wird ja nun wirklich keiner in unserer Umgebung, würde ich mal sagen. Da haben wir uns die Umgebung vielleicht aber auch gut ausgesucht. Weil also so ein Heini, wenn der zu meiner Freundin sagt, die ist eine Ratte, ey, da müsste ich mich aber ganz schön zusammenreißen.
Ja.
Was ist das denn für ein Vokabular überhaupt?
Das geht ganz gar nicht.
Unterste Talsohle. Da bin ich spießig. Ohne Witz, da bin ich Spießer.
Nee, das geht nicht.
Also das gibt es doch nicht.
Und das hat der Chris auch zu Recht bei der Nominierung in der letzten Folge ausgepackt, hat er ihm vorgeworfen, absolut zu Recht. Und anfangs hatte der Chris immer so ein paar Warnungen ausgesprochen, der soll aufpassen. Ich meine, der Typ ist eine Riesenkante. Er hat sich eigentlich immer recht fair und weitsichtig gegeben, fand ich. Fand den eigentlich immer so ganz okay.
Ja, doch.
Aber ich dachte in den ersten 2-3 Folgen auch noch so, wenn bei dem mal die Zündschnur durchgeht, dann rappelt's aber auch, denn er gewinnt ja die Spiele ab und zu mit links. Der Typ ist ja eine totale Powermaschine. Ich glaube, könnte mir schon vorstellen, dass sie den dann so ein bisschen zur Raison gerufen haben und gesagt haben, fahr runter. Schläge wird es hier nicht geben, kann es hier nicht geben. Weiß ich nicht, ist ja so. Also
da. Ja, ist auch direkt alles auf Tape dann. Ja. Oder auf Sendeband oder auf Festplatte. Und dann. Ja, was auch nicht gut war jetzt die letzte Zeit, muss ich sagen, dass Herbert Feuerstein, gut, mit 83 ist man ja auch in einem guten Alter, aber es war schon schade, muss ich sagen. Herbert Feuerstein, der so wirklich zumindest meinen Humor ganz extrem geprägt hat, wo ich nur seinen Namen kannte, damals in den Mad-Heften, die ich dann auf den Flohmärkten zusammengekauft habe. Ich habe noch einen Riesenstapel von den Dingern. Und er natürlich immer mal guckte im Impressum dann, das war ja nicht zu übersehen, weil der Name im Heft ja doch hin und wieder mal breitgetreten wurde. Herbert Feuerstein, der redet, da vorne die Leserbriefe beantwortet. Die Leserbriefe waren echt, die Antworten waren von ihm, da hat er die Leute da mal auch so ein bisschen durchverarscht. Ja, meine Güte, ey, das ist ja natürlich jetzt das Mad-Heft. Jetzt erst letztes Jahr wurde es eingestellt und jetzt ist Feuerstein tot. Jetzt ist Mad wirklich, glaube ich, begraben.
Das schade, war's
dann
jetzt,
ne? Jo, das ist dann.
Er hat es ja wirklich zu dem gemacht, was es ist.
Ja, genau. Es gibt Fotos so mit ihm und Don Martin, ne?
Ach.
Der hat hier richtig, ja, der war in New York, der hat da gearbeitet.
Ja.
Und der Herausgeber, dieser C. Gaines, der ist ja der früher dieses Horror auch rausgebracht. Also nicht Horror war die deutsche Ausgabe, diese Horrorhefte. Der Großmeister der Horrorcomics in den USA. Und der hat dann irgendwie, der hatte dann Probleme mit der Zensur und wollte dann was Ironisches machen. Dann hat er das Mad-Heft gegründet. Da war Feuerstein dann irgendwann Mitarbeiter jahrelang. 20 Jahre, glaube ich, in New York, ne?
Ja.
Oder nee. War 20 Jahre? 20 Jahre Mad-Heft insgesamt, glaube ich, so war es.
Viele Jahre jedenfalls New York. Mich hat er im Wesentlichen eigentlich geprägt durch Miteinander.
Du hast die doch immer auch mal einmal, wir haben doch irgendwie so einen Filmschnipsel.
Er war ein paar Mal bei der WG Europa. Das war mein Einstieg irgendwie, oder mein Auszug war ja mein, wie auch immer, 1999 war ich in der WG Europa, ein Projekt vom WDR, eine Doku-Soap mit 5 Europäern und mir als Vertreter für Deutschland. Und das wurde begleitet von den Fußbräuchs, von Herbert Feuerstein, von Fritz Pleitgen, diesen Leuten, die waren dann mal bei uns in der Wohnung, die waren auch auf der Einzugsparty. Und der war... der war ja, wie er war. Der, also eine aktuelle Folge ist auch, nicht eine aktuelle, ich glaube, einer der jüngsten größeren Auftritte von Herbert Feuerstein ist, glaube ich, von dem Kollegen Pierre M. Krause. Ne? Krause kommt, der hat den zu Hause besucht, das habe ich eben mal so ein bisschen durchgeschattelt. Ist ein schöner Einblick in sein Leben so, in die Person oder sein Leben der letzten Jahre oder so.
Okay.
Ja, keine Ahnung, man guckt ihn sich gerne an.
Die Frau habe ich mal kennengelernt von ihm. auch eine Freundin von uns aus Gütersloh, die in derselben Produktionsfirma gearbeitet hat, ich habe mit ihr gequatscht und dann kam die eine junge, blonde, attraktive Frau vorbei und dann haben wir da zu dritt kurz gequatscht und dann war die wieder weg und dann meinte D.H. Du kennst sie. Mhm. Weißt du, wer das war? Ich so, nee, keine Ahnung. Das war die Freundin von Feuerstein. Und ich dachte nur so, bitte? Was ist das denn? Da war die irgendwie Ende 20 oder so. Ah. Und da waren die schon ganz lange zusammen.
Ah ja.
Da waren die schon lange zusammen. Ja.
Ja, sowas habe ich auch gehört.
Erzählt, dass,
ah ja, ja.
Ja, ja, ja. Irgendwie, das war aber wirklich Liebe. Also die 20 Jahre oder so, total lang. Das war total ein Herz und eine Seele. Also wurde mir auch von allen erzählt, die beiden.
Alte,
keine Ahnung,
alte Männer.
Flurfunk, Privatgeschichten. Keine Ahnung, vielleicht. Ja, nun, jetzt sind sie raus.
Jetzt ist es raus.
Ist ja aber nur was Positives.
Alte Liebe, ja. Entschuldigung, alte Männer, junge Frauen. Da mache ich noch einen Schlenker auf den Wendler. Denn eins ist ja klar, wenn er von heute auf morgen sagt, ich bin jetzt doch wieder bei Sinnen, werden sich alle die Finger nach ihm lecken. Ne? Also er kriegt ja...
Bist du sicher?
Ja, er kriegt ja Tür und Hof, alles geöffnet. Die Story will ja jeder hören. Er hat sich vertan, er wurde...
Ach so, er könnte der große Rückkehrer sein.
Diese Story hat er im Petto. Und man muss auch mal so sagen, Status quo unserer Fernsehnation, so ein Wendler, der dann wohl einen Millionenvertrag mit RTL kriegt, der ja schon relativ talentfrei ist. Also er hat ein Talent, aber das ist nun mal sehr durchschnittlich, denn er ist so ein Schlagerbade. Er hat auch keine Hits. Also ich finde auch selbst, sie liebt den DJ, kann ich mir besoffen, kann ich das nicht abfeiern. Das ist wirklich 0815. Und wie so ein Typ dann echt auch hochgejubelt wird mit diesen überschaubaren Qualitäten. Warum? Weil er so hart polarisiert. Alle saßen vor der Glotze und dachten, das kann er nicht bringen, dass er hier diese schräge narzisstische Selbstinszenierung mit seiner Laura uns unter die Nase reiht bei Vox, diese peinlichen Szenen. Und ja, aber das ist Fernsehen 2020. Man lacht die Leute aus, man ist genervt von denen, man lästert über die. Das sind die Persönlichkeiten, die bewegen und die für Furore sorgen. Und scheinbar braucht so ein fetter Sender wie RTL genau so einen Vogel dann bei DSDS in der Doku-Soap und.
Und scheinbar brauchen solche Leute eigentlich doch mehr einen Regisseur, als sie wahrhaben möchten, weil wenn die sich selber filmen und was ins Internet setzen, wie wir bei Wendler gesehen haben, ist es grauenhaft. Und auch die Filter, die sie benutzen, sind grauenhaft. Ich meine, das ist doch an der Grenze zum Grotesken, oder? Was Bohlen sich in seiner Retourkutsche auf Wendler, wo er da sagte, ich seid doch froh, dass der weg ist, manche Probleme, sagt meine Mutter, die lösen sich von selbst. Diese Filter, dass er das nicht schon gemerkt hat, vor anderthalb Jahren bei DSDS, wo das zum ersten Mal zum Einsatz kam, dass es eine totale Blamage ist, oder sich das so subjektiv, sich irgendwie so einen kompletten Weichzeichner ins Gesicht zu knallen, wo nur noch die Augen zu sehen sind. Sieht aus, als wenn man Fett aufs Handy geschmiert hätte. Ja, dass das total peinlich beschissen aussieht und wie jemand, der überhaupt nicht mit seinem Alltag klarkommt. Warum ist denen das nicht bewusst? Sag mir das
ja,
mal. Also es ist, und der Wendler hat auch diesen Filter drauf.
Ja, ja, ja.
Der Wendler hat den auch drauf. Was ist denn da los?
Tja, und dann funktioniert es noch, ne?
Was funktioniert? Meinst du, das Sieg? Da habe ich aber 100 Witze.
Da wird ja nicht ausgetauscht. 100 Witze,
der Bohlen jetzt.
Nee.
Aber wieso diese Filter?
Ja, schlimm.
Was ist denn da los?
Ja, ja.
Es wird auch bei ganz vielen Leuten, bei Instagram und so, wo ist das, was da denke ich immer so,
wow,
die überall diesen Fettschmierfilter, nenne ich es mal, Fettschmier ins Gesicht und dann nur noch ein weicher Brei, sieht aus wie so ein Airbrush-Teil auf so einem Prollmanta.
Ja, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten so los ist. Meine Freundin hat gestern eine Bekannte von uns gegoogelt Und es war ein Bild von 2011. Wir haben sie nicht wiedererkannt. Man erkennt sie nicht. Sie ist heute ein anderer Mensch durch Schönheitsoperationen.
Ja, ernsthaft?
Das ist komisch. Ja, man hat das Gefühl, man hat mit einem Phantom zu tun. Da sind auch immer so andere Sachen, die dann nicht so richtig stimmen und so. Wie können wir uns denn hier versöhnlich, fröhlich, gut gelaunt verabschieden?
Ja.
Ihr lieben Leute da draußen, haben wir euch eigentlich heute gelangweilt? Ja. Welche Geschichte war eigentlich die langweiligste heute? Ich nehme an, vielleicht meine Ernährungsgeschichte fand ich relativ langweilig. Es war recht viel Langweiliges dabei. Vielleicht habe ich auch das.
Meine war auch nicht so prickelnd.
Telegram-Gruppe war auch vielleicht ein bisschen zu ausladend. Zu ausführlich.
Das war super. Ja, das fand ich ja selber interessant.
Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen.
Ach so, mir ist letztens noch eingefallen. Das wäre noch eine schöne Sache bei Phantomkommando gewesen. Wenn man echt eine Fortsetzung dreht mit Schwarzenegger und Alyssa Milano und Schwarzenegger dann, also John Matrix wird entführt und Alyssa Milano muss ihn freihauen. Ist das nicht ein Film?
Das wäre geil.
Ist das nicht ein Film für die Zukunft, wenn die Kinos wieder aufhaben eines Tages? Ich möchte den sehen. Und Alyssa Milano muss dann auch so eine Insel ausrotten. Sie kann ja ihren eigenen Style fahren. Vielleicht nicht mit diesem Schweine-Edding ins Gesicht, aber irgendwie was Schönes.
Na, also wenn wir den Film zusammen machen, bin ich derjenige, der am Set auf diesen Schweine-Edding besteht, ja. Der ist einfach Schweine-Edding. Also wir haben nämlich, diesen Stift, mit dem Arnold sich durchs Gesicht malt, den hatten wir nämlich auch immer, um Schweine zu kennzeichnen.
Ja, ja.
Nicht?
Und Arnold? Bela B. übrigens in dem Video, in dem ersten neuen Ärzte-Video, Morgens Pauken heißt das Video, sein Kostüm ist eine Anspielung an Bennett aus Phantomkommando.
Oh, musst du mal gucken. Na da.
Eindeutig, hat er mir persönlich gesagt.
Da schaue ich doch mal vorbei.
Ey, bist doch Phantomkommando-Fan. Warte mal ab, ey, warte mal das Video ab. Er hat mir ein Foto geschickt von den Dreharbeiten und da hatte er dieses Kostüm an und ich musste mich sehr lobend darüber äußern. Diese Fukuhila ist zwar so ein bisschen 80er, die hat Bennett ja nicht. Bennett sieht ja ganz straight aus wie Freddy, aber trotzdem eine sehr schöne Hommage.
Und jetzt glaube ich auch wieder an das Gute in der Welt. Das hat mir den Glauben zurückgegeben.
Bela B. verkleidet sich als Bennett von Phantomkommando. Das ist ein schönes Bild. Und mit dem kann man wahrscheinlich auch ganz gut schließen.
Ich finde auch, wir sind ohne Pornografie ausgekommen.
Oh, ja.
Kann man doch ruhig mal.
Das heißt schon was. Dann würde ich sagen, lieber ganz schnell Schluss machen,
bevor wir das Fass noch aufmachen. Ja. Okay, ihr lieben Leute, das war schön mit euch. Bis nächste Woche.
Ja, tschüss. Tschüss.